Ich lese unser Kapitel, das sehr bekannt ist, und zwar Jesaja 55 und von 56 noch der erste Vers. Es ist ja so, der Jesaja ist ein sehr großes Buch der Offenbarung Gottes. Man hat in den ersten Teilen bis 39 hat man eher die Gerichtshandeln Gottes. Dort hat man alles, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt der seelsorgerliche Teil, der zweite Teil. Und da gehört 55 dazu. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde gedrängt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen, statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. So spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen, und meine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Das ist eine der fantastischsten Darstellungen der vollkommenen Erlösung. Und wir haben hier ein Kapitel 56 im ersten Vers, wo es heißt, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen. Da steht im Hebräischen der Name Jeshua. Also das ist schon wieder so diesen versteckten Hinweis auf den Herr Jesus. Und die Bibel sagt hier eigentlich was ganz Einfaches. Sie sagt, Gott hat Gnadegüter bereitgestellt, die völlig zuverlässig sind, das heißt, die funktionieren. Das ist keine Theorie, das wird wirklich geschehen. Und sagt, er hat ihn, in dem Fall der Sohn Davids, der Herr Jesus, bestellt als Zeuge für die ganze Völkerschaft und es wird ein Volk, und da steht das Wort Goy, die Heiden, es wird ein Heidevolk berufen werden und Israel wird sich wundern, dass die Heide gläubig werden. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Aufgabe für alle diese Gruppe, der Herr zu suchen. Der Gottlose muss aufhören, gottlos zu sein. Es ist viel Vergebung da, aber er sagt jetzt etwas ganz Wichtiges. Er sagt, obwohl das Wort Gottes eine ungeheure Wirkung hat, das aus dem geschriebenen Wort kommt, das dann lebendig wird, das wie ein zweischneidiges Schwert ist, das direkt aus dem Munde Gottes geht, weil es eine ungeheure Wirkung hat, sagt er ganz klar, aber seine Gedanken sind nicht die Gedanken von uns. Und seine Wege sind nicht die Wege, die wir uns vorstellen. Und hier stehen zwei Dinge ganz deutlich gegenüber. Einmal das, was Gott geoffenbart hat, was die absolute Wahrheit ist, das heißt, seine Vorstellungen. Und dagegen steht der Mensch, der eigene Vorstellungen hat. Und da kommt jetzt etwas her, das teuflischer als teuflisch ist. Ich habe in meinem Leben erlebt, wie falsche Bekehrungen geschehen. Es gibt nichts Schlimmeres wie falsche Bekehrungen, wo Leute getäuscht werden, von Seelsorgern getäuscht werden, auf eine Schiene gebracht werden, wo letztendlich keine echte Wiedergeburt ausgelöst werden kann. Aber da kommt auch etwas anderes her. Bei klar wiedergeborenen Gläubigen kommt dann plötzlich Elend in das Leben hinein. Und zwar ein Elend, das unbeschreiblich ist. Das Elend im Reiche Gottes ist teilweise haarsträubend. Manchmal nicht erklärbar. Es werden Leben zerstört, es werden Persönlichkeiten zerstört, es werden geistliche Dinge kaputt gemacht. Der Teufel kommt mit seiner Lüge durch. Und Matthäus 22, 29, da sagt der Herr Jesus was ganz, ganz einfach. Das kann ein Kind verstehen. Er sagt hier, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Also die Bibel sagt, du musst zwei Dinge kennen. Einmal die Heilige Schrift, die Schriften ist ein Sammelbegriff. Der Jude hat die Heilige Schrift in drei Teile aufgeteilt. Torah, dann die Nebiim und die Ketubim, also drei Teile, Propheten, die Schriften. Und er sagt, diese Schriften musst du kennen und gleichzeitig musst du die Kraft Gottes kennen. Und zwar die echte, nicht diese Fälschungen, die hier unterwegs sind. Und in 1. Samuel 16, Vers 7, da sagt die Bibel was ganz Erschütterndes. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Dieser Jesaja 55 hat letztendlich eine ungeheure Radikalität im Text drin, indem er einfach ganz klar sagt, deine Gedanken als Mensch taugen geistlich nichts. Sondern Gott hat völlig andere Gedanken. Und um die in der Tiefe zu verstehen, brauche ich die Schrift und was der Jesus sagt, die Wirkung des Heiligen Geistes, des echten Heiligen Geistes, nicht die Schwärmerei, was hier teilweise propagiert wird. Der sagt, nur dann kannst du im Irrtum aus dem Weg gehen. Jetzt gibt es natürlich Unerklärliches. Und jetzt kommt der Mensch in seinem Hochmut und in seinem Wahn. Es ist ein Unterschied. Einmal sagt Gott in der Heiligen Schrift, weil er nicht sofort handelt, zum Menschen, glaubst du, Mensch, ich sei wie du. Und das ist das Problem. Wir gehen immer auf eine Ebene und gehen hin und tun so, wie wenn Gott denken müsste wie wir. Die Bibel sagt ganz klar, genau das tut er nicht. Gerade das nicht. Und da gibt es dann Dinge, die kann man nicht erklären. Warum ist ein Schlachter mit 51 gestorben und seine Frau ist 91 geworden? Warum? Wobei manchmal, wenn du so siehst, die Leute sagen, hat mir sein Enkel erzählt, die Oma war eine ganz schwierige Frau. Warum wird sie 91? Warum stirbt ein Schlachter, der so ein ungeheures Arbeitspensum hatte mit 51? Warum stirbt einer der gesegnetsten Evangelisten im Schwabenland, ein Hofacker, mit 30? Warum stirbt der Liederdichter, der Philipp Bliss, mit 38? Warum? Warum wird der Fanny Crosby genauso oder vielleicht noch eine gesegnetere Liederdichterin, 95? Warum wird der Chapman, der geistliche Teil der Brüderbewegung, 99? Warum wird ein Georg Müller 93? Warum stirbt aber Dorothea Trudel mit 49 und wird aus einem blühenden Mädchen durch einen ganz seltsamen Prozess innerhalb kurzer Zeit zu einer alten Frau? Warum? Alle hat Gott benutzt. Alle haben Segen weitergeben dürfen. Warum wird der eine alt, der andere stirbt jung? Warum hat der eine Elend, der andere hat eher ein ruhiges Leben? Warum ist das so? Und jetzt sagt die Bibel ganz klar zu Deutsch, geht dich nichts an, weil Gott andere Gedanken hat wie du. Und weil du in deiner Begrenztheit als Mensch Gott gar nicht begreifen kannst. Und vielleicht werden wir in der Ewigkeit manche Dinge sehen, wo wir staunen. Weißt du, es ist interessant, oft die besten Leute, die eine ganz klare Hingabe an den Herr Jesus vollzogen haben, die wiedergeboren sind, die wirklich voll Heiligen Geistes waren, Gott gedient haben. Manchmal passiert im Leben dieser Leute plötzlich ein Bruch. Du kannst es nicht erklären. Ich denke zum Beispiel an den Christian Röckle, Philadelphia, war ein gesegneter Mann, der evangelisiert hat und plötzlich mit 65 fängt er an, kuriose Lehrer aufzustellen. Warum? Wo kommt die Zersplitterung der Christenheit her? Wo kommt es her, dass manche Gläubige völlig unvernünftig im Wort Gottes gegenüber auf ihren, ich sag's mal so, eingefahrene Linie bestehen, dass du nicht mehr mit ihnen reden kannst? Ich habe es ja in der Bibelstunde erklärt, wenn ein führender Mann, ich könnte euch den Namen sagen, zu mir sagt, da waren wir dabei, wenn ich das eine lese, bin ich überzeugt, wenn ich das Gegenteil lese, bin ich auch überzeugt. Ja, was soll ich da noch sagen? Versteht ihr, wo kommt das alles her? Wo kommt diese ganze Verwirrung her? Wo kommt das Elend der Gläubigen her, dass du manchmal dich fragst, wie kann Gott diese Gemeinde durchbringen mit solchen Zuständen? Ist die Bibel denn so, dass jeder andere Lehre daraus rauslesen muss? Ist denn so, dass jeder ein anderer geistlicher Stil, ein Lebensstil daraus lesen muss? Was spielt denn hier eine Rolle? Und da sagt Gott ganz einfach, meine Gedanken sind einfach anders wie eure Gedanken. Wenn der Mensch sich jetzt seinen Gedanken hingibt, dann entsteht das alles. Dann entstehen diese Blüten. Ich bin tief überzeugt, dass die Zersplitterung der Christenheit letztendlich nur drin begründet ist, dass sie gegen Philipper 3,15 sich versündigt hat und dort steht, du sollst die gleiche Grundlinie und die gleiche Gedanken und die gleiche Ziele haben als Gemeinde. Du brauchst nicht die gleiche Erkenntnis haben. Aber du sollst nur die gleiche Haltung einnehmen, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Einheit des Glaubens kommt. Epheser 4 sagt ganz klar, ab Vers 11 bis Vers 16, es kommt zur Einheit des Glaubens. Das alles ist letztendlich zerstört worden im Laufe der Kirchengeschichte und wird zerstört in meinem und deinem Leben in dem Moment, wie wir mit unseren Gedanken uns selbstständig machen. Wie wir unsere Gedanken zum Maßstab erheben. So stelle ich mir vor, dass Gott es in meinem Leben tun muss. Und dann tut er es nicht und dann bist du enttäuscht. Kenne ich von mir. Dann bist du frustriert. Wieso lässt mich der Herr hier im Stich? Warum funktioniert es nicht? Das ist ganz einfach. Er hat andere Gedanken. Hast du gefragt, warum er andere Gedanken hat? Nee. Sondern ich hatte ja eine Vorstellung. Gell, ihr kennt ja die Geschichte vom Naaman. Es ist so plastisch. Der Prophet ist so radikal, dass er nicht einmal zu diesem, ich sag's einmal, Kriegsminister des Nachbarlandes rauskommt. Der kommt nicht immer raus. Der gibt ihm die Ehre nicht. Er lässt ihm ausrichten, tauche dich siebenmal unter im Fluss und du bist rein. Und dann fängt das an, was in seinem Herzen war, hervorzubrechen. Er sagt dann plötzlich, ich dachte, das ist das, die Gedanke, ich dachte, er schwingt die Hand über mir, er tut fromme Übungen abwickeln, die meiner religiösen Vorstellung entsprechen, wenn das Gott nicht tut. Da kommt ein ganz eifältiger Soldat, die Soldaten sind ja oft eifältiger gewesen in der Antike, und sagt, warum ist das ein Problem für dich, wenn es so einfach ist, nur weil es deine Gedanken widerstrebt? Und dann gibt er nach, taucht sich unter und die Heilung geschieht. Die Reinigung von Aussatz, ungeheuer im Altertum. Das heißt, dieser eifache Soldat hat ihm einfach gesagt, guck, wenn er jetzt was getan hätte, es hätte noch so kompliziert sein können, das deinen Vorstellungen entspricht, also ich interpretiere jetzt die Bibelstelle, das deinen Vorstellungen entspricht, dann wärst du zufrieden gewesen, dann hättest du es getan. Aber das Einfache kannst du doch auch tun. Und dann tut er es und dann wird er gesund. Wisst ihr, das ist manchmal so, dass Gott nicht so kompliziert denkt wie wir und vor allem nicht so fromm denkt wie wir. Das ist unser Problem. Ich habe jahrelang nicht akzeptiert, dass ich von Natur aus ein frommer Mensch bin. Das hat mir mal ein Jugendreferent gesagt, da war ich ein Jahr bekehrt. Karl Hermann, du bist ein frommer Mensch. Da habe ich gesagt, nö, doch. Jeder von uns ist ein frommer Mensch. Jeder von uns hat eine religiöse Ader und er hat Vorstellungen, wie der lebendige Gott alles machen muss. Und wehe, du erlebst, dass Gott nicht das tut, was du willst. Weißt du, jetzt kommen wir plötzlich zu dem Problem. Wer ist jetzt Gott, ich oder Gott? Bist du Gott oder er? Wer hat das Sagen? Da kommen wir zu diesen Dingen, wo diese Gedanken letztendlich radikalisiert werden von den Menschen und die führen dann im Reich Gottes zu Zersplitterungen, die führen zu zerbrochenen Ehen, die führen letztendlich auch zu Elend und Not auf allen Ebenen. Der Schlachter hat in seiner Urübersetzung 1905 hat er hier statt Gedanke etwas anderes übersetzt. Ich habe es mal nachgeschlagen beim Gesenius. Das ist ja das Wörterbuch für Hebräisch. Man kann es auch so übersetzen. Schlachter hat dort übersetzt, denn meine Pläne sind nicht eure Pläne. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Pläne als eure Pläne. Und dann war ich baff erstaunt. In der kleinen Miniaturbibel hat der Schlachter das nie geändert, Pläne. Da steht in der 12. Ausgabe, das ist die letzte von 1911, steht immer noch Pläne. Es ist eine große, in der Hausbibel und in dieser Handbibel, da hat er es geändert, ein Gedanken. Da ist er auf die landläufige Übersetzung zurück. Aber in seiner Originalübersetzung, in seinem ursprünglich hat er es nie geändert. Und da ist was dran. Sag mal, Gedanke ist natürlich breiter gefächert, das meint alles. Aber Pläne zeigt nochmals, ich habe genaue Vorstellungen. Ich will was und das will ich so haben. Und weh, man tut es nicht. Gell? Und da kommt auch die innere Kündigung der Gläubiger, wo sie plötzlich dann das tun, was sie wollen und nicht mehr das tun, was Gott will. Gell? Und das beginnt die Heilige Schrift eigentlich ganz einfach. Sie sagt, wenn du durstig bist, wenn du Wasser willst, übersetzt ins Neue Testament, Wasser des Lebens, komm her und du kriegst es umsonst. Und jetzt fängt es schon an. Schau, das ist für viele Charaktere nicht akzeptabel, dass die Erlösung umsonst ist, dass die Erlösung Gnade ist, dass ich nichts dafür tun muss. Die Bibel sagt, das Einzige, was du tun musst, ist, tu Buße und Glaube. Du musst nur deine Gesinnung ändern, dass du Gott gegenüber die richtige Gesinnung hast. Das ist aber kein Werk, sondern das ist nur eine Haltung, die normal ist und dann im Glaube die Erlösung empfangen kannst. Er sagt, aber du musst nichts dafür tun, du musst keine Werke bringen, du musst keine Besonderheiten hier abwickeln. Weißt du, und ich habe eine Bewegung kennengelernt, da kamen von 10 Bekehrungen, waren 9 falsch. Und die Gemeinde ist nicht sehr weit weg von uns, aber da waren von 10 Bekehrungen 9 falsch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die hatte eine Vorstellung, wie man sich bekehrt. Da bist du wie in der katholischen Kirche in den Beichtstuhl, bist du zu dem Prediger gegangen oder zu deinen Brüdern und hast deine Sünde bekannt. Alle. Auch Dinge, wo man Menschen normal nicht bekannt, auch Frauen haben Männersachen bekannt, was sie nicht tun sollten, dadurch sind die alle beschmutzt worden. Das hat dann bewirkt, dass die Leute geglaubt haben, weil sie das System, das hier aufgerichtet wurde, angenommen haben, dass sie gläubig sind. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass von 10, 9, da waren fast alle faul. Ich habe manchmal eine schreckliche Vorstellung, dass alle faul waren. So weit will ich jetzt nicht gehen. Hatte mal ein Prediger zu mir gesagt, ein Amerikaner, als ich bei ihm in der Gemeinde war, und später hat er mich besucht, war völlig deprimiert. Dann sage ich, was ist los? Dann sagt er, ich habe einen Verdacht. Dann sage ich, welchen? Dann sagt er, ich habe doch jetzt hier in Deutschland diese Gemeinde aufgebaut. Und habe hier gekämpft und alles getan und die Leute haben sich bekehrt. Dann sagt er am Schluss, ich bin zum Schluss gekommen. Dann sage ich, welcher? Dann sagt er, dass nicht einer bekehrt ist. Ich konnte ihm eigentlich nicht widersprechen, weil ich habe in der Gemeinde Dinge gesehen, die habe ich nie mehr erlebt. Ich habe mal eine Bibelstunde gehalten und hatte Probleme mit dem Blick. Ich habe meine Bibel nicht mehr richtig gesehen, weil die Leute haben während der Bibelstunde um mich herum geraucht. So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Aber geil, das ist ja so, das wird sich dann ändern. Eigentlich ändert sich bei der Bekehrung alles. Wisst ihr, bei Bekehrung ändert sich's. Nicht 5 Jahre später. Aber das sind diese Dinge, wo man einfach eigene Vorstellungen hat. Und wenn die eigenen Vorstellungen bezüglich der Errettung vorhanden sind, dann wird es gefährlich. Ich kann nur errettet werden, wie Gott will. Und ich kann nicht errettet werden, wie ich will. Dann kommen die Leute und sagen, ja, der Bruder X, dem habe ich meine Sünde bekannt, der hat mir die Vergebung zugesprochen. Muss ich sagen, es ist genauso, wie wenn du zum Fenster rausguckst, hat der Pferd den gleichen Wert, nämlich keinerlei, weil das bezüglich der Erlösung nicht gilt. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen. Und in dem Moment, wenn er deiner Seele wirkt und in deinem Herzen und du von Sünde überführt wirst und du schreist als Bedürftiger, Herr, erbarme dich, du brauchst Hilfe, so war es bei mir. Ich habe mich an eine Wand gehängt, im Waschraum an der Bank und habe zu Gott geschrien, voll Verzweiflung, weil ich wusste, dass ich in die Hölle fahre. Und ich hatte keine Vorstellungen mehr. Ich habe nur gebetet, Herr, rette mich. Dann habe ich wie ein kleines Kind die Erlösung angenommen und brach sofort zur Wiedergeburt durch. Und das ist so einfach. Eigentlich, ich muss nur die Bedingungen Gottes erfüllen. Buße tun heißt nur, ich muss ein Bedürftiger sein, so wie es hier steht. Wer hat Durst? Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, du musst nur wollen. Und dann, in dem Moment, wenn Gott dir dann durch den Heiligen Geist das vollkommene Opfer zeigt, dir es offenbart, dass du weißt, Jesus allein, und du nimmst den Herr Jesus aus, brichst du sofort durch zur Wiedergeburt. Wenn dein Gott von dir verlangt, was bei mir der Fall war, dass du bestimmte Dinge in Ordnung bringst, das ist was ganz anderes. Das hat mit deiner Rettung nichts mehr zu tun, das ist Gehorsam. Gerettet wirst du aus Gnade. Als Gnadegeschenk, wenn du als Bedürftiger kommst und offen zugibst, ich kann nichts mehr tun und im Glaube dafür die Erlösung Jesu, der alles für dich getan hat, einfach annimmst. Wir hatten Evangelisation, ich habe schon mal erzählt. Große Evangelisation. Da hat sich niemand bekehrt, niemand. Dann ist der Evangelist nervös geworden und hat Druck gemacht. Und wenn ein Evangelist Druck macht, können sich die Leute bekehren. Du kannst seelische Bekehrungen herbeiführen. Es ist eine Kleinigkeit. Ich hätte schon viele Leute zur Bekehrung führen können, wenn ich hätte gewollt. Nur durch seelischer Druck ist überhaupt kein Problem. Aber das mache ich grundsätzlich nicht, weil es falsche Bekehrungen gibt. Und der Evangelist hat dann einfach Druck gemacht und prompt hat sich jemand bekehrt. Nach 2 Wochen kam er zu uns und hat gesagt, ich sehe ihn immer wieder und es ist mir eine Freude, wenn ich ihn sehe, weil er ist ein netter Mann. Sagt er, wisst ihr, wenn ich keine Bildzeitung und keine Illustrierte mehr lesen darf, hat die Sache keinen Wert für mich. Jetzt überlegt euch, das ist, was ist da? Da war keine Buße, da war keine Not, Sündennot, da war keine Not über seine Verlorenheit und er hat der Jesus nicht gesucht, sondern er hat dem Evangelist nachgegeben. Wisst ihr, und wie dramatisch, wenn man den Gedanken der Menschen nachgibt. Und dann machen manche Evangelisten das sogar so, dass sie dann noch seelische Musik spielen. Ewige Festhalle. Ich habe mich zum Glück dort nicht bekehrt. Ich bin, weiß nicht, wie oft ich den Evangelisationen drin gehockt habe, mich nicht bekehrt. Bin ich heute dankbar. Da hatte ich die Musik gelockt, gezogen. Das ist so auf die Seele gegangen, wenn jemand ein bisschen ein seelischer Mensch war. Und dann hat er nur seelisch gepredigt. Also dann bist du umgekippt. Ich bin heute unendlich dankbar, dass meine Bekehrung völlig anders geschah. Meine Bekehrung geschah nach einer Brutalverkündigung eines Mannes, von dem ich schätze, dass er während dieser Evangelisation 5 Kilo verloren hat. So hat er gepredigt. Der hat so gepredigt, dass du genau wusstest, was Sache ist. Da hast du keinen mehr fragen müssen, wie kommt man in den Himmel und was ist Hölle. Das hat er so gepredigt, da sind dir die Haare zu Berge gestanden, das hat er predigt. Und da sind die hartgesottensten Sünder vorgeschlichen und sind in die Seelsorge gegangen. Und ich war zu feig. Aber es hat bei mir was bewirkt, dass ich zerbrochen wurde. Und dann habe ich mich allein zurückgezogen vor Gott und habe die Wiedergeburt erlebt. Aber ich bin mir völlig bewusst, man kann durch seelische Mittel und durch seelisches Predigen kann man Bekehrungen erzeugen. Das sind aber alle falsch. Und jetzt sagt er hier, du brauchst diesen ewigen Bund, du brauchst die echte Gnade, Güter, Davids, die zuverlässig sind. Und da gibt es bloß einen Weg. Er sagt, ich habe ihn, nämlich den Sohn Davids, der Herr Jesus, zum Zeuge für das alles gemacht. Das heißt, ich muss es so machen, wie der Herr Jesus sagt, wie er es zeigt. Er sagt jetzt ganz klar, und dann suche den Herrn, solange er zu finden ist, ruf ihn an, während er nahe ist. Das heißt, ich kann mich nicht bekehren, wenn ich will, sondern ich kann mich nur bekehren, wenn der Heilige Geist an meinem Herzen wirkt. Der handelt ist immer Gott, der an meinem Herzen wirkt. Das Ja oder Nein, da bin ich verantwortlich, dass ich nur Ja oder Nein sage, das ist klar. Lehrt die Bibel ganz klar. Aber ich muss warten, dass Gott an meinem Herzen wirkt. Darum ist es auch sinnlos, Leute zu evangelisieren, wo man nicht von Gott her sicher ist, dass jetzt derjenige dran ist, dass die Stunde Gottes gilt. Manchmal wäre es besser, man würde beten, Herr, schick mir die, die offen sind. Schick mir die, die im Herzen bereits angesprochen sind. Schick mir die, wo das Wort Gottes durchschlagen würde. Und dann, wenn dann ein Mensch unter diesen Voraussetzungen, klassische Beispiel, Cornelius, Apostelgeschichte 10. Wir sind alle hier vor deinem Angesicht, in der Furcht Gottes, geht aus dem Text klar hervor. Der predigt, Jesus ist der Herr, durch ihn bekommt ihr Vergebung der Sünde. Und die haben nicht einmal gebetet, die haben im Glauben zugestimmt und erleben derselbe Sekunde eine Wiedergeburt. Der Heilige Geist fällt auf sie. Ist gewaltig. Bei der Bekehrung ist es ganz dramatisch. Wenn ich hier falsch laufe und auf die Menschen höre, dann ist aus. Letztendlich ist eine Wiedergeburt eine Sache zwischen mir und Gott. Ich muss versöhnt werden mit dem lebendigen Gott, und das hat der Herr Jesus perfekt getan. Sei vollkommenes Opfer. Und sei Heiliger Geist, wirkt an meinem elenden Herzen. Und in dem Moment, wie ich dem nachgebe und dann mein Herz dem Herr Jesus ausliefere, dem Erlöser, und seine Erlösung annehme, sei kostbares Blut, dann breche ich durch. Und das hat zuerst einmal mit Menschen gar nichts zu tun. Es muss uns klar sein. Gott gibt mir dann auch das Zeugnis und nicht der Mensch. Also ich darf nicht der Bekehrung auf menschlicher Ebene aufbauen, sonst wird das dramatisch. Ja, jetzt könnte man noch fragen, was ist dann mit deiner falschen Bekehrung alle geschehen? Alle gescheitert, soweit ich sehe. Ich kenne die Leute, ich habe sie verfolgt. Ich habe ihren Lebensweg noch gesehen, sind alle gescheitert. Alle. Keiner hat überlebt bis jetzt. Wo kommt das her? Von den eigenen religiösen Gedanken, von den falschen Gedanken der Frommen, von den falschen Lehren mancher Gemeinden, von den falschen Praktiken mancher Gemeinden, von der religiösen Vorstellung eines Menschen. Darum ist das Jesaja 53 angefangen mit dem vollkommenen Opfer. Jesaja 54, wo er nochmal seine Gnade proklamiert und sagt, er wird der große Erlöser sein. Und dann 55, wo er ganz klar sagt, du musst aber deine Gedanken aufgeben und auf meine Gedanken eingehen. Darum ist das so wichtig. Wir müssen seine Gedanken annehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Ich habe es nicht gezählt. Ich kriege es auch nicht mit zusammen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Neue Testament gelesen habe und das Alte Testament. Aber ich habe sie oft gelesen. Aber das ganze Wissen und alles, was da ist, das nützt mir gar nichts. Ich brauche die Heilige Schrift jeden Tag, dass der lebendige Gott zu mir reden kann, durch seinen Heiligen Geist. Ich brauche jeden Tag eine Ausrichtung und eine Kontrolle. Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das mein Herz durchbohrt, dass ich kontrollieren kann, ist mein Herz im Geist oder ist es im Fleisch? Habe ich meine Gedanken? Habe ich Gottes Gedanken? Dass ich die ganze Zeit kontrollieren kann, bin ich auf Gott ausgerichtet oder nicht? Und wenn ich nicht ausgerichtet bin, muss ich Buße tun. Und Buße tun heißt ganz einfach, ich ändere meine Einstellung. Das hat zuerst mal mit Reue und Tränen und dem gar nichts zu tun. Buße heißt nur Einstellungsänderung. Eigentlich heißt es wörtlich, meine Gesinnung mit dem, wie Gott gesinnt ist, gleichschalten. So heißt das Wort eigentlich. Jetzt sagt hier die Bibel, du musst, wenn du merkst, dass der Herr an deinem Herzen wirkt, das ist das heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstockert eure Herzen nicht, dann musst du nachgeben. Und dann musst du zu seinen Bedingungen nachgeben, dann brichst du durch. 100%. Und er sagt ganz klar, und da gehört dazu, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über euch erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Da gehört auch dazu, dass wenn man die Gedanken Gottes weitergibt und verkündigt, dass man das verkündigt, was Sache ist, nämlich, dass man Sünde Sünde nennt, dass man die geistlichen Mittel, die Gott dargeboten hat, den Leuten erklärt und darbietet, aber dass man aus Sünde Sünde nimmt und den Leuten ganz klar sagt, ich lese Apostelgeschichte 26, 18, es gibt keine Bekehrung ohne das, das möchte ich ganz klar betonen. Und wenn eine Wiedergeburt erfolgt ist, dann ziehst du es hinterher, dann kommt es nämlich ganz krass. Da geht es um die Heide, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht. Von der Herrschaft oder der Vollmacht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Damit sagt er, du empfängst es im Glauben und deine Herzensstellung, das Bußetun, dass du ein bereites Herz hast, ist, indem du die Bereitschaft hast, völlig von der Finsternis wegzugehen, völlig vom Teufel wegzugehen und das zu tun, was Gott will. Und viele Bekehrungen scheitern an dem Punkt. Ich bete nicht mit jedem, bei weitem nicht. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich will mich bekehren, bete ich noch lange nicht mit dem. Mit dem rede ich zuerst. Ich will zuerst wissen, ob das echt ist. Das ist manchmal schwierig, da musst du zu Gott schreien, Herr, zeig mir, ist es echt oder nicht. Ich kann das ja auch nicht beurteilen. Aber manchmal musst du aufpassen. Ich habe schon Wehre gehabt, habe nicht gebetet. Ich bin dankbar bis heute, weil da ist bis heute nichts passiert. Da ist einfach das Problem, man muss den Leuten sagen, es geht beim Gläubigsein nicht um einen Lebensstil, nicht um den Sinn des Lebens. Das ist alles Unsinn. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, auch die Aufkleber auf die Autos. Es geht darum, ob ich Vergebung der Sünde bekomme oder in die Hölle fahre. Das ist die Lehre der Schrift. Da kommen andere und sagen, oh, wer sich wegen Angst vor der Hölle bekehrt, der geht wieder aus Angst vor dem Antichristen, vor der Verfolgung, fällt der wieder ab. Und ich sage, was für ein Geschwätz. Die Bibel lehrt ganz klar und zweideutig. Mein Problem ist, dass ich in die Hölle komme. Und sie sagt unzweideutig, man kann nur gerettet werden, indem man der Erlöser, Herr Jesus, sein vollkommenes Opfer, für sich praktisch geschenkt bekommt, aus Gnaden, anders nicht. Und sie sagt, bei Gott ist viel Vergebung. Wisst ihr, warum viel ist? Weil wir viel auf dem Kerbholz haben. Erst wenn der Heilige Geist unsere Leben beleuchtet, dann siehst du, was da alles im Elend liegt. Das ist viel mehr, als man glaubt. Und dann kommt die Vergebung und dann wäscht sein Blut alle Sünde hinweg, vollständig. Da bleibt keine übrig, nicht einmal ein Millimeter. Ist das nicht herrlich? Mein Leben ist, wie wenn ich neu geboren wäre. Darum heißt es Wiedergeburt. Alles, das Kapitel vorher, bei mir ist am 30.05.1974 ein Kapitel geschlossen worden. Das Kapitel eines vollkommen verstörter, psychisch gestörter, verängstigter, extremer junger Mannes, der alles getan hat, um seine innere Nöte zu verdecken. Der gegen alles verstoßen hat, fast alles, was man verboten hat. Aber alles nur aus Verzweiflung. Aber in dem Moment, wie ich die Wiedergeburt erlebt habe, war es vorbei. Fertig. Ist doch herrlich. Weißes Blatt. Weiße Weste. Vorbei. Meine Kollegen, die haben dann gespottet. Ein Kollege sagt zu mir, weißt du, Karl-Hermann, du warst in der Welt der Schlimmste, darum musst du jetzt bei den Frommen der Schlimmste sein. Oder wirklich zu mir gesagt. Sag, weißt du, ich bin nie so schlimm gewesen wie du, darum brauche ich jetzt auch nicht so schlimm sein wie du. Ich muss mich jetzt so bekehren wie du. So ist er in die Hölle gefahren. Hat sich nie bekehrt. Wobei ich nicht weiß, weil ich im Totenbett nicht dabei bin. Ich mache bei einem Menschen keine Aussage, wenn ich nicht auf dem Sterbebett dabei bin. Ist er, und da ist die Bibel ganz einfach. Sie sagt nicht deine Gedanken, die Gedanken Gottes. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt kommen wir zu uns Gläubigen. Wir, die wir wiedergeboren sind, die wir Gotteskinder sind. Warum kommt bei uns Enttäuschung? Warum kommt bei uns Frustration? Warum kommt bei uns Hader? Das ist ganz einfach. Weil wir Gott vorschreiben, wie er uns helfen soll. Der Jesus sagt nur, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen sind. Er sagt, ich werde euch zur Ruhe bringen, ich werde euch erquicken, aber ihr müsst mein Joch auf euch nehmen. Sein Joch ist Kreuz. Und mehr sagt er nicht. Und jetzt müssen wir einfach lernen, wenn wir mit unseren Lasten, mit unserem Elend zum Herr Jesus kommen, dass wir es bei ihm abladen. Und jetzt kommt es, seine Gedanken anzunehmen, indem ich einfach akzeptiere, was er daraus macht, geht mich nichts an. Ich muss es akzeptieren, wie er mein Problem löst. Und vielleicht löst er mein Problem völlig anders, wie ich es denke. Und wenn dann ein Gläubiger anfängt zu hadern, dann hat er praktisch den Ratschluss Gottes für sich kaputt gemacht. Das ist nicht besser, wie wenn sich, so wie es auch in Apostelgeschichte 19 geschrieben steht, Vers 9, da man sich weigert zu glauben. Das ist auch nichts anderes bei Gläubigen. Das sind die Ungläubigen, die weigern sich zu glauben und missachtet den Befehl, Buße zu tun. Aber Apostelgeschichte 17,30 steht, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Aber jetzt kommt der Gläubige. Der Gläubige muss auch Buße tun, im Sinne von, dass er seine Gesinnung und seine Einstellung aufs Wort Gottes ausrichtet. Er darf auch keine eigenen frommen Vorstellungen haben. Weil, wisst ihr, wer die ganze Zeit nur darauf wartet, dass du und ich, dass wir eigene Vorstellungen entwickeln und nur wartet zuzugreifen, ist der Teufel. Der nur darauf wartet, dass du in die Falle gehst. Und dann hast du plötzlich die Eisheiligen. Die Gläubigen, die so steril sind wie sonst was, weil sie innerlich völlig frustriert sind, weil keine Liebe Gottes mehr in ihnen pulsiert, weil sie völlig frustriert sind. Warum sind sie frustriert? Weil sie eigene Gedanken hatten. Wisst ihr, und ich habe festgestellt, es ist ungeheuer schwer zu sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Wir wissen aus 2. Mose 20 vom Passa, dass das Blut vollständig reicht. Wissen wir alles. Wir wissen, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut. Das sind alles diese Zentraldinge. Durch das Blut seines Kreuzes, sagt Kolosser 1,20. Das alles wissen wir. Dass wir nahegebracht sind durch sein Blut, die wir so ferne waren. Dann müssen wir doch dauernd durch Jesu Blut in innigster Gemeinschaft mit dem Herr Jesus und durch ihn mit Gott, dem Vater sein, oder? Sind wir doch ehrlich. Funktioniert doch nicht, oder? Maria, die Frau vom Hudson-Taylor, die hat mir den größten Schock meines Lebens versetzt. Wenn die auf dem Sterbebett liegt, sagt sie zu ihrem Mann, seit 12 Jahren war nie, keine Sekunde, eine Wolke zwischen mir und dem Herrn Jesus. Oh. Wo ich das gelesen habe, bin ich fast umgefallen. Habe ich gesagt, was? Sagt, in den 12 Jahren war keine Wolke. Weißt du, und die Wolke kommt, die uns betrübet, obwohl wir den Geist des Glaubens haben, obwohl wir ein vollkommenes Opfer haben, obwohl wir alles perfekt haben. Wir haben alles perfekt, wir bräuchten gar nichts tun. Wir müssen nur in kindlichem Glauben das, was die Bibel sagt, was sie uns vorgibt, die Gedanken Gottes nur realisieren und dann darauf vertrauen, dass Gott es tut. Aber das ist ja das Problem. Man vertraut da nicht drauf, sondern man hat Vorstellungen und wehe, wenn Gott es nicht tut. So wird aber Gewissen gereinigt. Ich sage den Leuten manchmal am Telefon, das ist keine Sünde. Stunde später tut das Telefon. Gell, ist eine Sünde. Nein, ist keine Sünde. Dass manchmal nur den Kopf schütteln kannst und sagen kannst, Leute, was spielt sich bei euch ab? Ich weiß, was sich da abspielt. Da sind die Gedanken so zementiert, dass man nicht mehr die Gedanken Gottes annehmen kann. Jetzt muss man im Gehorsam Buße tun, seine Einstellung ändern, damit man wieder das Wort Gottes annehmen kann. Man muss seine eigenen Vorstellungen wegwerfen, einfach weg. Und sagen, nicht meine Gedanken, sondern deine Gedanken. Weil, wenn du deine eigenen Vorstellungen treibst, dann verklagt dich auch der Teufel, Offenbarung 12,10. Er ist der Verkläger der Brüder. Du musst es überwinden durch Jesu Blut, indem du dein Seelenleben opferst. Und da gehört nicht nur dazu die eigene Wille, die Lüste. Wir denken immer an die Lust, dass das, was sündig oder was ich nicht darf, dass ich das opfere. Nein, die frommen Wünsche muss man opfern, die frommen Vorstellungen. Du sollst dir kein Bildnis machen, ist das Zentrum von den 10 Geboten. Du darfst dir kein Bild machen von Gott, wie er reagiert, wie er ist, was er tut, außer der Heiligen Schrift. Wisst ihr, wir haben uns Bilder gemacht. Das fängt da bei den Gottlosen, indem sie den lieben Gott propagiert haben. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott der Liebe, der die Menschheit so geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Aber die Bibel sagt nicht, Gott ist ein lieber Gott. Der Evangelist hat mal gesagt, hat mir sehr gefallen, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Aber Gott ist zu fürchten, Gott ist dreimal heilig. Wisst ihr, dass man beginnt, das Gottesbild von der Heiligen Schrift zu nehmen. Und dann kommt man natürlich auch zu der Gemeindepraxis. Die Bibel sagt, das sind die Heiligen, die Gott gehören. Wir haben ja Mittwoch in der Bibelstunde haben wir mal gesehen, was Heiligung heißt. Was ist heilig? Jetzt kommt halt das Problem. Jetzt würden wir menschlich vorgehen nach unseren menschlichen Richtlinien. Das verstehe ich auf eine Art. Aber das funktioniert nicht. Im Reich Gottes gilt ein anderer Regelansatz. 2. Timotheus 2,2. Kann man sich gleich merken. 2,2,2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue intelligenten, rednerisch gewandten Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. So lesen wir den Text. Wisst ihr, was da steht? Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Fähig sein, andere zu lehren, heißt, die Gnadegabe haben von Gott, die Berufung. Aber er sagt hier ganz klar, das Kriterium ist Treue. Und im Reich Gottes, da ist nicht, ich sage es einmal vorsichtig, wie bei den Affen. Man sagt ja nicht umsonst in der Welt praktisch so eine Affentreue, also wo man Kumpanei hat und ähnliches. Wir sind Menschen mit einem vollen Bewusstsein und im Reich Gottes gilt die Treue. Und jetzt kommt jemand, der hochbegabt ist, hochberufen, von Gott höchste Gabe hat und wirklich auch funktioniert. Und der ist nicht treu, weg. Ist euch das klar, was das heißt? Ist brutal. ist brutal für die Verantwortlichen und das ist brutal für denjenigen. Muss auch selber schuld. Gott hat ein Kriterium, Treue. Und das wird der Gemeinde nicht mehr gepredigt. Die geschliffenen Leute. Und wenn jemand jetzt wirklich eine gute, vor Gott Begabung hat und hat hohe Charismen oder Idiokarismen, oft sind es auch bloß Fähigkeiten, menschliche, die mit dem Geist Gottes gar nichts zu tun haben, dann gefällt es den Leuten. Dann musst du notfalls sagen, wenn der nicht treu ist, tu ihn weg. Dann gehst du nach den Gedanken Gottes. Bei Gott gilt nur die Treue, sonst gar nichts. Wisst ihr, wenn man dann die Gemeindearbeit auf dem aufbaut und auch die Leute sagt, zum Beispiel in der Seelsorge, wie Gott dir hilft, weiß ich nicht. Dann rufen die Leute mir, es funktioniert nicht. Dann sage ich, warum weißt du das so schnell? Du kannst ja Gott nicht zwingen. Du musst warten. Gott hat mehr Zeit wie wir. Durch Glaube und Langmut steht im Hebräerbrief, wirst du die Verheißung erlangen. Langmut, gegen wen musst du langmütig sein? Gegen dich selber. Habe ich lange nicht erkannt, dass ich gegen mich langmütig sein muss. Ich muss lernen, mich zu ertragen. Ich muss lernen, meine Ungeduld zu ertragen und in kindlichem Glaube zu verharren. Und jetzt sagt die Bibel, das geht dann so weit, dass die Gedanken Gottes so eine Arbeit an eurer Gemeinde und im Leben eines Menschen beeinflussen können, dass selbst ein Paulus 1. Korinther 4, 4 schreiben muss. Denn ich bin mir nichts bewusst. Mein und dein Bewusstsein kannst du vergessen. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. In geistlichen Dingen nützt mein Bewusstsein nichts. Mein Bewusstsein nützt etwas, zu gucken, ob in meinem Fahrradschlauch Luft drin ist, ob ich pumpen muss. Mein Bewusstsein nützt etwas, zum gucken, ob der Herd aus ist. Da ist das alles super. Aber für geistliche Dinge sagt die Bibel, selbst ein Paulus, der vielleicht höchst begabte Mensch, außer mal Jesus auf dieser Erde, sagt klipp und klar, selbst wenn ich mir nichts bewusst bin, wenn alles bestens ist, sagt es nicht, dass alles okay ist. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eigentlich eine Demütigung. Das ist eine Demütigung meines Lebens. Damit bin ich vor Gott und vor Jesus so abhängig, dass ich dauernd sagen muss, Herr, wie siehst du es? Zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wie siehst du die Gemeinde? Wie siehst du alles? Wie? Wisst ihr, und dann kommt der Hochmut. Ja, ich sehe, ich habe, ich beurteile. Wisst ihr, das ist der Mensch auf dem Thron. Und die Bibel sagt ganz klar, auf dem Thron sitzt der Herr. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. In meinem Herzen muss der Herr Jesus auf dem Thron sitzen und nicht ich. Wenn er das tut, dann geht es nach seiner Regel. Dann muss er mich beurteilen. Da sagt Paulus ganz klar, er wird dich beurteilen, der Herr. Wisst ihr, wir leben, wie wenn wir, also ich sage es mal hart, bei mir auf der Bank, wir leben genau gleich. Das ist mir aufgefallen, nach kurzer Zeit im Bereich vom Job, habe ich gesehen, in der Gemeinde Jesu lebt man wie zur Firma. Keine Chance. Wird Gott nicht zulassen. Da wird Gott deine Gedanken widerstehen, deiner Praktik widerstehen. Er wird dich einfach ins Leere laufen lassen. Und dann kommt die Enttäuschung. Gott will, dass wir das tun, was er will und nicht, was wir wollen. Und ich lese uns eine Stelle, die ist jetzt schattenbildlich. 1. Mose 26, Vers 18 und folgende. Da kommt was Interessantes. Es wird oft überlesen, das ist so eine schöne, schattenbildliche Bibelstelle. Und zwar, da haben wir jetzt etwas, das ist fast dramatisch. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zur Zeit seines Vaters Abrahams gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Und dann findet er, Vers 19, einen Brunnen lebendigen Wassers. Das heißt, das ist das Erbe der Väter. Wisst ihr, die waren doch auch nicht dumm, oder? Du hast manchmal den Eindruck, heute hat die Menschheit alles erfunden. Die wissen heute nicht einmal, wie sie, steht zumindest geschrieben, wie sie die Pyramide gebaut haben. Wenn sie Herodot lesen würde, dort steht es drin, wie sie es gebaut haben. Das heißt, die sind technisch und teilweise von der Intelligenz her auf einem Niveau gewesen, können wir einpacken. Wenn wir uns heute mitten aus unserem, ich sage es mal, Medienzeitalter da reinstecken würden, würden wir jämmerlich versagen, wir könnten nicht einmal überleben.
Auch die alten Gläubigen, das waren doch keine Narren. Wenn sich die alten Gläubigen von der Welt abgesündert haben, wenn die alten Gläubigen bestimmte sexuelle Praktiken als Sünde gebrandmarkt haben, wenn sie jede Form der Unehrlichkeit und des Betruges gebrandmarkt haben, das waren doch keine Narren. Das Erbe der Väter, das sind Leute gesagt, die sind vor Gott gestanden. Jetzt kommen wir, ihre abgefallene Christenheiten, definieren neu, was Sache ist. Es geht nicht. Jetzt geht sogar der Isaac so weit, er sagt nicht nur, ich will die Brunnen wieder, die meine Väter hatten, ich will die geistlichen Segnungen, die meine Väter hatten. Er benennt sie sogar mit dem gleichen Namen. Und damit musst du die Leute sagen, wenn du hier zur Türe reinkommst und dich reinsetzt in den Saal, dann ist das Ziel, wenn du nicht gläubig bist, dass du dich bekehrst. Bekehrung heißt wegwenden von der Sünde, das Opfer Jesu anzunehmen und jetzt ihm nachzufolgen und nicht mehr zu leben, wie du Lust hast. Das muss man den Leuten sagen. Wenn sie sich dann nicht bekehren und nicht mehr kommen, dann sollen sie fortbleiben. Versteht ihr? Die beschäftigen dich nur. Ich habe festgestellt, dass der Teufel mir Leute schickt, und zwar nicht wenige, die mich zu Hause am Telefon, per Medien, per Briefe, per Mails beschäftigen. Irgendwann musst du ihnen sagen, entweder tust du jetzt, was ich dir sage, da brauchst du mich nicht mehr fragen, ich sag's dir einmal. Ich habe mal seelsorgerlich zum Ehepaar den Kontakt abgebrochen. Ich habe stundenlang in Gesprächen immer das Gleiche gesagt. Und dann ging es wieder los. Dann habe ich gesagt, jetzt passt mal auf, das Ding ist einfach. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe geistlich alles gesagt, was ich sagen kann. Wenn ihr mit mir noch 20 Mal redet, habe ich gesagt, werde ich 20 Mal dasselbe sagen, ist völlig sinnlos. Wir brechen jetzt ab. Ihr wisst es, entweder tut es oder lasst es bleiben. Das ist nicht mehr mein Problem. Wisst ihr, es gibt Dinge, da wird es schwierig. Und er sagt, du musst es so benennen, wie deine Väter es benannt haben. Und da gehört dazu, dass man Heiligung Heiligung nennt. Dass man Absonderung Absonderung nennt. Und zwar so, wie es biblisch geschrieben steht, wie es unsere Väter teilweise praktiziert haben. Was jetzt nicht heißt, 1. Petrus 1,18, da kommen wir zur Grenze. Da müssen wir jetzt schon aufpassen, damit es nicht in ein Klischee reinkommt. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das sagt er, die Väter hatten teilweise auch einen überlieferten, nichtigen, unguten Wandel. Das heißt zu Deutsch, ich brauche die Fehler der Alten ja nicht zu machen. Dort, wo eindeutig Gott Gnade gegeben hat, das nehme ich mit Freuden an, aber ich brauche ja nicht ihre Fehler nachzuahmen. Also ihr versteht mich richtig, letztes Kriterium ist immer die Heilige Schrift. Und wenn du das jetzt dir alles in Ruhe anziehst, in unserem Jesaja, wenn man nämlich weitergeht in Kapitel 57, da sagt dann die Bibel in Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Namen der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du auch Leute gar nicht trösten darfst, wenn sie zerschlagen sind oder wenn sie kaputt sind. Und wenn du selber kaputt bist, vielleicht ist das das Mittel Gottes, weil er andere Gedanken hat, um dir nahe zu sein. Ihr begreift. Wir denken amerikanisch. Instant. Ihr wisst, was Instant heißt. Kaffee, Fleischbrühe, Soße, brauchst nur kochendes Wasser, tust einen Löffel rein, gehst drüber, fertig. Das ist Instant. Das ist eine Schnellversion. Wie gesund das ist, da können wir drüber streiten. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Aber geistlich funktioniert es nicht. Sondern manchmal sagt hier die Bibel, du bist letztendlich zerschlagenen und gedemütigten Geistes. Du bist völlig zerknirscht. Du bist kaputt. Und es könnte die Lösung Gottes sein. Es könnte die Lösung sein, dass du gedemütigt wirst vor Menschen. Ist mir schon nicht nur einmal passiert, dass ich wirklich vor Leuten gedemütigt wurde. Vielleicht ist es die Gnade Gottes, endlich deine Gedanken mit seinen Gedanken gleichzuschalten. Versteht? Manchmal muss mich der Herr gegen die Wand laufen lassen, bis ich begreife, dass nicht meine Gedanken, sondern seine gelten. musste erblühendes Schönes, ausdrücklich wurde extra betont, eine Schönheit, ein blühendes, schönes Mädchen, musste die innerhalb kurzer Zeit zu einer alten Frau werden, wie die Dorothea Trudel? Ist brutal, wo ich das gelesen habe. Ich habe die Biografie gelesen, mir hat es geschüttelt. Nur so konnte Gott ein Werkzeug machen. Und die Frau hat nachher gelebt mit ihrer Hingabe. Man kann jetzt sagen, ja, manche Punkte ist über die Grenze drüber gegangen. Sehe ich auch, aber das ist nicht das Problem. Sondern die hat nicht einmal ein eigenes Bett gehabt. Die ist neben den Todkranken jede Nacht auf einem Stuhl oder auf einem Liegestuhl oder auf so einem Provisorium gelegen und hat mit ihnen gewacht, ihr Leben lang. Ist dann nicht umsonst mit nicht einmal 50 gestorben. Wisst ihr, manchmal lässt Gott in meinem Leben Dinge zu, die gefallen mir nicht. Der Harald hat es gesagt, wenn die Tage kommen, die dir nicht gefallen. Genau das ist. Warum lässt Gott es zu? Ich muss fragen, Herr, sind meine Gedanken so daneben, dass jetzt das in meinem Leben zum Zerbruch bei mir und zur Zerschlagung meines Herzens, zur Demütigung führen muss? Muss ich innerlich zerschlagen und gedemütigt werden, dass ich endlich meine Gedanken mit deinen gleichschalte? Dann sieht das Elend und das Leid und die schweren Wege im Leben eines Gläubigen plötzlich völlig anders aus. Dann ist es nicht mehr ein Gott, der mich nicht liebt oder ein Gott, der mich nicht versteht, sondern dann ist die liebende Hand Gottes, die ich halt nicht verstehe. Das ist ein Unterschied. Ich verstehe es nicht. Da bin ich das Problem. Jetzt sagt der Paulus, im Rahmen der Gemeinschaft, der Heiligen, der Gläubigen, ihr braucht nicht perfekt zu sein. Ihr braucht euch nicht gleichzuschalten. Ihr braucht nicht Wunder was zu tun. Sondern er sagt in Philipper 3, Abvers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, da steht das Wort für erwachsen, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Und vorher sagt er, ich strecke mich mit ganzer Hingabe danach aus, dass ich die Berufung, die Gott mir gegeben hat, erfülle. Jetzt sagt er, in derer Hingabe, sagt er, brauchst du nicht das tun, was dir die anderen vorgeben. Du musst nicht letztendlich alles perfekt gleichschalten, sondern sagt, es gibt nur zwei Regeln. Dieselbe Richtschnur, das Wort Gottes, und das gleiche Erstreben. Also wenn Gott sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden, dann geht davon aus, dass ich jeden evangelisiere. Er will, dass alle gerettet werden. Keine Frage. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Das ist eine dieser Richtlinien, da gehe ich so vor. Wenn Gott sagt, stellt euch nicht gleich dieser Welt, dann führe ich keine weltlichen Mittel in eure Gemeinde ein. Ist doch einfach, oder? Ich tue das einfach, was da steht. Das sind die Richtlinien. Wegen dem muss ich jetzt nicht, wie der Bruder neben mir, glauben, dass die Entrückung zum gleichen Zeitpunkt ist, wie er es glaubt, weil da sagt die Bibel nichts drüber. Da kann dann jeder seiner Meinung gewiss sein. Aber die Richtlinie, die Vorgabe, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gott will, dass alle gerettet werden. Es gibt nur einen Weg zu Gott, der Sohn. Sünde ist Sünde. Und zwar so, wie es die Bibel betitelt. Wenn die Bibel sagt, es ist Sünde, dann ist mir das völlig egal, was der Gesetzgeber in seinem Strafgesetzbuch schreibt. Dann ist für den Gesetzgeber keine Sünde, aber für mich ist es Sünde. Wisst ihr, wenn man so vorgeht, dann passiert etwas. Dann passiert etwas Gewaltiges. Dann passiert mit meinem unruhigen, elenden, aufgewühlten, unzufriedenen, dauernd zerknirschten Herzen passiert etwas. So wie es in unserem Jesaja-Text steht. Dann wird das Wort Gottes, wenn ich die Herzensstellung habe, das aus seinem Munde ausgeht, wird bei mir etwas bewirken. Das heißt, dann schlägt das Wort Gottes durch. Dann passiert etwas in meinem Herzen und die Folge davon ist Vers 12. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Dann habe ich Friede wie ein Wasserstrom und die Freude im Herrn ist meine Stärke. Dann freue ich mich, ob es mir gut geht oder es mir schlecht geht. Wisst ihr, ist ja schön, wenn der Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Sagt er doch. Das kann man theoretisch lesen. Jetzt kommt aber derselbe Paulus und sagt, werdet meine Nachahmer, mach's also gleich. Ja, Versteht ihr, warum tun wir das nicht? Wir streiten wegen irgendeiner Lehrfrage oder einer Kleiderfrage oder wegen irgendwas, schlagen wir uns die Schädel ein. Wenn ich aber sage, komm, jetzt machen wir alles wieder Paulus. Wenn es dir dreckig geht, dann lässt du dir genügen. Wenn du nur Nahrung und Kleidung hast, dann lässt du dir genügen. Das will man dann nicht hören. Versteht ihr? Da merkst du, wie der Mensch ist. Er hat immer Vorstellungen. Genau wie er es will.
Und Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, sagt er, klipp und klar. Er sagt sogar, so hoch der Himmel über der Erde ist, meilenweit, undenkbar hoch, sind seine Wege und seine Gedanken was anderes wie unsere. Jetzt muss man sich einfach fragen, bin ich bereit, die Pläne Gottes anzunehmen? Bin ich bereit, seine Gedanken für mein kleines Leben zu realisieren? Dass ich jetzt plötzlich beginne zu sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Offenbare mir deine Gedanken. Räume mein Hirn von den eigenen Vorstellungen, auf das ich alles sehe, wie du es siehst. Und dann gib mir gehorsams Herz, dass ich das, was du willst, tue, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Wäre das schön? Es wäre schön. Haben wir es realisiert? Nö. Ich auch nicht. Aber mir wird das klar, wenn ich sowas lese, du musst anfangen, jetzt deine Haltung zu Gott zu ändern. Die Bibel nennt es Buße. Du musst sagen, also Herr, jetzt will ich deine Gedanken ganz genau wissen. Aber wenn ich die ganz genau weiß, dann kommt die Verpflichtung, sie auch zu tun. Wer Gottes Wort hört und tut. Das heißt, wenn ich sage, Herr, zeig es mir, dann steckt da schon die Verpflichtung drin, es auch zu tun, wenn ich es dann merke. Und um die letztendlich Entscheidung geht der ganze Kampf. Und dann wird Jesaja 55 entweder zur bitteren Pille oder zur Quelle großer Freude. Das Zweite wünsche ich uns, möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Glieder am Leib Jesus sein dürfen und dass der Jesus uns so deutlich in die Evangelien gezeigt hat, dass du selber an uns arbeitest, so wie es in Hebräer 12 steht, auch mit Erziehung. Und Herr Jesus, du hast alles getan mit diesem vollkommenen Opfer, dass wir alles überwinden können. Du hast uns den Geist des Glaubens in die Herzen gegeben. Wir können alles tun, wenn wir nur bereit wären, Buße zu tun und unsere eigenen Vorstellungen zu opfern. Ich bitte einfach für mich und bitte für meine Geschwister, gib uns Gnade, diesen Weg dir, dem Lamme nach, neu zu betreten. Und zwar im Sinne von, dass wir wirklich stur in der Spur dir folgen, wohin du gehst, in deinen Geleisen. Und nicht abweichend, weder links noch rechts. Ohne Gesetzlichkeit, ohne Gottlosigkeit, sondern einfach mit einem normalen, hingegebene Leben. Gib uns Gnade, dafür danke ich dir. Amen.